liebe Gäste, es geht gleich weiter. Daher bitten wir euch, die Plätze wieder einzunehmen. Vielen Dank.
Innovation und Inklusion. So lautet der Titel des Mittagsimpulses von Raoul Krauthausen auf dem 15. DATEV DigiCamp am 14. Juli 2024. In dieser Episode hört ihr Teile aus der Keynote und ein ergänzendes Interview mit Raoul Krauthausen zu diesem Thema, sowie O-Töne und Kommentare von Teilnehmenden des 15. DATEV DigiCamps. Caro, Innovation und Inklusion, diese Brücke, Verbindung, das Spannungsfeld, wie guckst du denn da drauf?
Technologie kann uns im Bereich Inklusion und Inclusion ganz stark unterstützen und wir können die Potenziale noch viel mehr nutzen, wenn wir verstehen, dass hier Mensch und Technik Hand in Hand gehen können, um die besten Effekte rauszuholen. Und ich hoffe, dass Raoul, und ich bin mir sicher, er wird es tun, uns da heute Perspektiven aufzeigen wird, die wir auch noch für uns in der Organisation oder vielleicht auch im Privatleben, das ist ja manchmal gar nicht mehr so stark zu trennen, gut aufgreifen können. Und die Berührungsangst vor der Technologie und vor dem Bereich Diversity, Equity und Inclusion ist bei vielen noch hoch. Und es gilt, daran zu arbeiten, dass wir verstehen, dass es uns alle betrifft, immer, auf die eine oder andere Weise.
Woher kam die Idee, das zum Thema für eine Keynote zu machen mit Raoul?
Die Idee kam daher, weil wir ja als Technologieorganisation ganz stark auch immer schauen, wie kann uns Technologie in unserem Berufsalltag unterstützen. Und DATEV ist schon seit Jahren und seit Gründung das Thema gleichberechtigte Teilhabe sehr wichtig und relevant, weil wir wissen, dass es einen wirtschaftlichen Effekt auf uns als Organisation hat. Und die Frage, wie wir unser Business und unser menschliches Handeln noch stärker zusammenführen können, ist eine, die wir auch gern ExpertInnen außerhalb unserer Bubble stellen, um uns neue Impulse zu holen.
Und da ist Raoul ja einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
Ich hoffe doch.
So. Ich hoffe, ihr alle hattet eine erholsame Mittagspause und konntet eure Kräfte wieder stärken. Weiter geht's mit unserem Mittagsimpuls und zwar mit Raoul Krauthausen. Als Inklusionsaktivist und Gründer der Organisation Sozialheldinnen, studierter Kommunikationswirt und Designthinker, arbeitet Raoul Krauthausen seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Als Moderator, Speaker, Podcast-Host und Autor. Er war bereits bei uns schon mal zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn heute erneut begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Raoul. Bitte, ich bitte dich auf die Bühne. Herzlich willkommen. Die Bühne gehört dir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung hier nach Nürnberg. Es ist ja auch nicht so, dass das Thema für uns alle überraschend neu ist. Und viele Unternehmen haben jetzt DEI-Maßnahmen intern, Diversity, Equity and Inclusion-Maßnahmen. Also es gibt ja eben jetzt immer so neue Wörter. Und was mir dabei auffällt, und da würde ich Sie gerne mehr mitnehmen auf eine Reise, ist, dass die Dimension Behinderung die Dimension ist, die als erste vergessen oder als letzte genannt wird. Und deswegen finde ich es so wichtig, als Vertreter einer dieser Gruppen von Menschen mit Behinderung diese Flagge auch oder diese Fahne auch immer hochzuhalten und zu sagen, zu Vielfalt und Inklusion und DEIB gehört eben auch Menschen mit Behinderung. Und dann werde ich aber sehr oft gefragt, ja, aber Raoul oder Herr Krauthausen, was genau ist denn jetzt Inklusion? Und ich glaube, da tun wir uns selber auch keinen Gefallen und da kriege ich auch echt oft Ärger aus der eigenen Reihe, wenn ich diese These vertrete. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir Inklusion als etwas erklären oder verklären, das am Ende eigentlich zu so einem Satz wird. Oder dass am Ende der Eindruck entsteht, man muss sich nur lieb haben. Ja, oder Inklusion ist Bullabü. Oder Inklusion ist das Regenbogen-Einhornland. An Inklusion werden wir arbeiten müssen. Inklusion passiert nicht von selbst. Und es reicht auch nicht, an die einzelnen Menschen zu appellieren, zu sagen, seid einfach nett zueinander und dann haben wir Inklusion. sondern Inklusion bedeutet auch, dass wir als Gesellschaft, als Individuen lernen müssen und auch lernen können, Konflikte miteinander zu verhandeln und auch auszutragen. Aber es ist nicht verhandelbar. Genauso wie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau keine Utopie ist, ist auch die Gleichberechtigung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung keine Utopie. Und dann fällt mir immer wieder auf, dass es dann so Floskeln gibt. Ich würde gerne mal eine Floskel zitieren. Wir müssten die Barrieren in den Köpfen senken. Und das ist total interessant, wer diese Floskel sagt. Und diese Floskel sagen fast immer Menschen ohne Behinderung. Ich habe den selten von Menschen mit Behinderung gehört. Das ist so ein Satz, da versammeln sich alle dahinter und klatschen und nicken. So, das ist irgendwie so ein Wohlfühlsatz, aber er ist inhaltsleer. Und wenn man Menschen fragt, die sich in dem Bereich einigermaßen auskennen, Menschen aus der Wohlfahrt, Lebenshilfe, Diakonie, Caritas, Aktion Mensch und wie sie alle heißen, die alle das Thema Inklusion sich auf die Fahnen schreiben, dann kommt deren Antwort immer, wir müssen aufklären. Und ich habe Kommunikation studiert. Und wenn ich dann frage, was heißt denn aufklären, dann sagen, ja, wir müssen Broschüren drucken oder noch allgemeiner gesagt, wir müssen Plakate kleben, wir müssen Werbespots schalten und immer für eine vielfältige Gesellschaft werben. Ja? Das Einzige, das wirklich Barrieren im Kopf senken lässt, ist immer die Begegnung. Es ist immer die Begegnung, die respektvolle Begegnung. Und daran muss man arbeiten. Daran kann man arbeiten und ich glaube, da steckt eine Menge Innovationspotenzial. Wir müssen nicht das große Rad drehen, wir müssen nicht die große Revolution anzetteln, aber wir können im Kleinen anfangen, einfach diese Begegnungen zu suchen und auch anzufangen, zu Geburtstagen einzuladen. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das einfach mal anzugehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass Inklusion kein Bullabü ist und gleichzeitig ist es aber doch Bullabü, weil wir Behinderung in unserer Gesellschaft total negativ geframed haben in den letzten Jahrhunderten. Ja, Behinderung ist etwas, was man nicht haben will, was man möglichst vermeiden soll, was in der Geburt schon ein großes Thema ist, vor der Geburt ein großes Thema ist, im Alter ein großes Thema ist. Und wir sind alle froh, wenn wir sie gerade nicht haben, diese Behinderung. Aber es gibt auch Effekte, die wir gar nicht bedenken. Und da wollte ich einfach einen Gedanken teilen, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Und zwar habe ich mal den Kanadier Al Urbanski kennengelernt, der ein Buch geschrieben hat, das heißt The Power of Disability. Da drin schreibt er über die Kräfte und Kraftquellen, die behinderte Menschen in sich tragen, die in der Regel Menschen ohne Behinderung nicht in sich tragen. Und ich meine das jetzt nicht unbedingt auf so einer inspirierenden, spirituellen Ebene, sondern ich meine das ganz pragmatisch. Es gibt keine andere Gruppe auf der Welt, die im Alltag so oft auf Barrieren trifft und Widerstände wie Menschen mit Behinderung. Und die Menschen mit Behinderung, die Sie im Alltag sehen, die haben alle automatisch, intrinsisch, weil es nicht anders geht, Strategien entwickelt, mit diesen permanenten auftauchenden Barrieren umzugehen. Und egal, wo ich bin, auf jeder Veranstaltung kommt immer irgendwann jemand, der sagt, oh ja, seitdem ich einen Kinderwagen durch die Stadt geschoben habe, weiß ich, wie viele Barrieren es in der Stadt gibt. Das ist aber nur ein temporärer Ausstieg. Das ist nur ein kurzer Einblick in barrierebehaftete Welt. Es gibt natürlich noch viele andere Barrieren. Fehlende Untertitel, fehlende Ausschilderungen für Menschen mit Sehbehinderung, fehlende Leitstreifen, fehlende akustische Ansagen in Aufzügen, an Bahnhöfen, was auch immer. Es gibt einfach eine Menge Barrieren. Und trotzdem gibt es ja Menschen mit Behinderungen, die wir im Alltag sehen, die sich mit diesen Barrieren irgendwie arrangieren mussten und Strategien entwickelt haben, damit umzugehen. Und das ist eine Kraftquelle, die wir sehr häufig vergessen. Eine andere Kraftquelle ist natürlich auch die Resilienz. Eben nicht so schnell aufzugeben. Was dann gerade als Kollegium oder als Kollegin vielleicht sogar von Vorteil wäre, wenn man da mal auf einen Widerstand trifft, was wir alle irgendwann mal tun, zu beobachten, dass Menschen mit Behinderung da nicht automatisch dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und so, oh mein Gott, ja, das ist ja alles so schwer, sondern einfach sagen, okay, ich habe schon andere Sachen durchgemacht, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Und ich wollte einen Gedanken teilen, da sind wir beim Thema Innovation, der mich wirklich vor 2 Jahren umgehauen hat, auch wenn es so banal ist. Aber ich war beim Ohrenarzt und der Ohrenarzt sagte zu mir, oh, Herr Krauthausen, Sie sind schwerhörig. Alles, was ich früher immer schon ahnte und meine Frau auch immer sagte, habe ich lange weggeredet mit, ja, ich bin müde und so. Aber irgendwann habe ich schon gemerkt, okay, ich kann ein Gespräch nicht mehr so gut folgen. Ich bin wirklich öfter müde gewesen. Und dann meinte sie, jetzt geh doch mal zu diesem Ohrenarzt. Und als ich dann also schwarz auf weiß auf dem Papier hatte, dass ich schwerhörig bin, bin ich zu einem Hörgeräteakustiker gefahren. Und dann dachte ich, also ich habe 2 falsche aufgesucht, fühlte mich nicht gut beraten, bin zu einem Unabhängigen gegangen und habe gedacht, okay, vielleicht gehe ich da auch falsch rein. Ich gehe da immer als Patient rein. Und ich habe gesagt, aber eigentlich mag ich Innovation, eigentlich mag ich Technik. Ich gehe da jetzt mal als Nerd rein. Und ich hatte das Glück, dass ich auf einen Nerd traf, der selber einfach, ja, sich für Technik interessierte. Und er erzählte mir folgende Geschichte. Wir alle tragen Brillen oder viele Menschen tragen Brillen. Und früher galten Menschen mit einer Brille als sehbehindert. Inzwischen wissen wir es nicht mehr, ob jemand sehbehindert ist oder einfach nur eine Leseschwäche hat oder nur die Lesebrille von Rossmann hat oder ob es eine Sonnenbrille ist oder ob es ein modisches Accessoire ist. Es gibt die Sängerin Mine, die hat 120 Brillen. Aber keine davon hat eine Stärke, weil es Mode-Accessoire geworden ist. Und dann sagte er zu mir, dass er fest davon überzeugt ist, dass die Hörgeräte die gleichen Innovationen durchlaufen werden. Und ich habe ihm das nicht geglaubt. Ich habe gesagt, niemand wird sich für 4.000 Euro ein Hörgerät ans Ohr klemmen, freiwillig. Und dann meinte er, nee, nee, aber die Dinger heißen jetzt AirPod. Und dann meinte ich so, hä, aber das ist doch was anderes. Und dann sagte, nee, die AirPod 2 Pro, und ich mache hier keine Werbung, das ist einfach wirklich so, waren die ersten AirPods, die nicht nur Noise Cancelling hatten, sondern auch Geräuschverstärkung. Und das macht Apple nicht, weil sie gehörlosen Menschen helfen wollten, sondern das macht Apple, weil der Hörgerätemarkt in den USA sich liberalisiert hat. Das bedeutet, ich kann jetzt bei Rossmann Hörgeräte kaufen. In den USA, also bei Walmart. Und das nennt sich Hearing Aid OTC, over the counter, also am Schalter quasi, ohne dass ich einen Krankenkassendings brauche oder Überweisung oder so. Und das ist plötzlich ein Milliardenmarkt für Apple, Sony, Samsung und Co., die jetzt quasi mit den ganzen technologischen Innovationen, die ja schon immer machen, dass die jetzt einfach den letzten Schritt gehen und sagen, wer Noise Cancelling kann, kann auch Noise Verstärkung. Und wir machen diesen Markt platt, indem wir einfach für 200 Euro die Dinger machen, weil wir in Masse gehen. Und dann dachte ich, wow, okay, steile These. Und dann meinte er, und jetzt beobachten Sie mal die nächsten Jahre in Bezug auf künstliche Intelligenz, was da jetzt alles passieren wird, Spracherkennung, auch in die Richtung Geräusche rausfiltern, Fokus nach links, Fokus nach rechts. All das, wo früher einfach viel Geld ausgegeben wurde, macht jetzt größtenteils die KI. Und das wird so sein, und das kann ich inzwischen bestätigen, dass die Leute freiwillig diese Dinger tragen, weil es geiler ist als ohne. Auch wenn man hören kann. Und sie sehen mein Hörgerät nicht, das ich am Ohr trage. Und die man sieht, sehen halt aus wie AirPods. Und die sind gekoppelt an mein Smartphone. Das heißt, sie wissen gar nicht, ob ich parallel gerade Deutschlandfunk höre oder nicht. Oder einen Podcast. Ich will nur sagen, da kommt das auf uns zu und es wird geil. Und die Dinge, die früher schwierig waren, Untertitel machen, Transkriptionen schreiben, das macht jetzt die KI. Die Software kostet 10 Euro und wir müssen nur noch Korrektur lesen. Das erspart uns eine Arbeit, die wir vorher versucht haben zu vermeiden. Und auch da, glaube ich, steckt eine Menge Potenzial drin. Und dann gibt es aber noch eine soziale Komponente. Und die soziale Komponente ist, in der Behinderung steckt die Kraft der Authentizität. Ich möchte nicht, dass sich hier irgendjemand jetzt outet, aber denken Sie mal darüber nach, die Menschen hier im Raum, die eine Behinderung haben, Sie müssen sich nicht melden, aber vielleicht kurz darüber nachdenken, Sie haben doch sicherlich schon mal den Satz gehört, ich an deiner Stelle könnte das nicht, ich bewundere, wie du das alles schaffst. Und ich höre diesen Satz regelmäßig. Und früher dachte ich immer, aha, an meiner Stelle hättest du dich also umgebracht oder was. Und ich war sauer. Und irgendwann beim Lesen dieses Buchs von Alet Mansky verstand ich, dass damit oft was anderes gemeint ist. Nämlich, jeder von uns hat irgendeine Unzulänglichkeit, die er oder sie in sich trägt. Egal was. Kindheit, traumatisches Kindheitserlebnis, scheiß Eltern, scheiß Umgebung, ich weiß es nicht. Prekäre Lage, in der man mal war. Und man hat vielleicht nur wenigen Menschen davon erzählt oder vielleicht sogar niemandem. Und es gibt Menschen mit unsichtbaren Behinderungen, die bis heute ihre Behinderung vielleicht sogar auch hier im Kollegium verschwiegen haben, niemandem erzählt haben. Und das heißt, es gibt vielleicht eine große Dunkelziffer von Menschen mit Behinderung, wo sie das gar nicht wissen. Und diese Menschen, die ihre Behinderung nicht preisgeben oder ihre chronische Erkrankung oder ihre Einschränkungen, die machen das ja immer auf eigene Kosten. Das heißt, sie versuchen so zu tun, als wäre nichts. Und das kann man ein paar Jahre machen. Aber irgendwann gehen viele Menschen daran kaputt. Und dann gibt es Menschen mit sichtbaren Behinderungen wie ich. Ich kann mich auf den Kopf stellen und ich bin trotzdem behindert. Offensichtlich als behindert gelesen. Da bin ich halt ein Rollstuhlfahrer auf dem Kopf. Aber ich kann gar nicht so tun, als hätte ich keine Behinderung. Und die Menschen mit Behinderungen, die sie im Alltag sehen, konnten das auch nicht so tun, als hätten sie keine Behinderung. Sie überkompensieren das dann oft, auch, gilt auch für mich, indem sie dann glauben, sie müssen extra gut sein, extra viel machen. Das ist auch problematisch. Aber trotzdem haben sich Menschen, die wir im Alltag sehen, mit einer sichtbaren Behinderung, irgendwann in ihrem Leben die Entscheidung getroffen, ich gehe damit, so gut ich kann, würdevoll raus und zeige mich der Welt. Wohlgemerkt, so gut ich kann. Und diese Kraft, es zu tun, und nicht trotzdem es zu tun, sondern es einfach zu tun, mit dieser Behinderung rauszugehen, ist die Kraft, die Leute beneiden, wenn sie sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht. Ich bewundere, wie du das alles schaffst. Weil sie eigentlich sich selber meinen. Sie meinen eigentlich, dass sie sich auch selber diese Kraft wünschen, mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit im Alltag umzugehen. Und es gibt viele Studien, und ich mag das nicht so gerne, immer diese Zitate von EY und McKinsey und so, aber es gibt Studien von denen, die sagen, dass da, wo es okay ist, behindert zu sein, sich auch die anderen Kolleginnen, die vielleicht erstmal noch keine Behinderung offenbart haben oder eine Schwäche oder Unzulänglichkeit, eher gewillt sind, das dann auch zu tun und dass dann insgesamt ein harmonischeres Gefüge im Team existiert. Es ist kein Garant für Harmonie, es ist kein Garant für Kreativität und Innovation, aber es begünstigt genau diese. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich heute mitbringen wollte, dass Behinderung nicht immer nur etwas ist mit Schmerzen, die man wegmacht oder kompensieren muss oder rehabilitieren oder mit Krankenhaus zu tun haben, sondern dass Behinderung auch etwas sein kann, das eine Kraftquelle ist. Und da kann jetzt jeder von uns mit diesen Gedanken, und da lade ich auch herzlich dazu ein, darüber nachzudenken. Und Sie haben auch das Recht, weil Inklusion ist kein Bullabü, zu sagen, Krauthausen nervt. Vielen Dank.
Hast du dir gerade die Keynote angehört? Also den Raul?
Ja, habe ich mir angehört.
Darf ich mal fragen, wie du es fandst?
Ich fand es sehr interessant, mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze zu bekommen. Er hat es sehr lebhaft rübergebracht und mit diesen Praxisbeispielen. Ich brauche immer Praxisbeispiele, eben mit diesem Hörgerät. Also wirklich sehr interessant, ja.
Und Inklusion bei DATEV, irgendwie kriegt man davon was mit, was da gemacht wird?
Also ich kriege es halt mit, ich bin im Service und ich weiß zum Beispiel, dass wir in der Eingangshotline haben wir die sehr viele blinde Kollegen, das extra so eingerichtet wurde, dass die, ich weiß nicht, wie es genau eingerichtet wurde, aber ich weiß, da ist die Inklusion bei DATEV schon da, dass die eben an der Hotline arbeiten können, trotz ihrer Behinderung und da ein wertvolles Mitglied sind.
Ich habe tatsächlich nachgucken müssen und festgestellt, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war vor 5 Jahren in der Berliner Kneipe. Und,
echt?
Ja.
Krass.
Da haben wir gesessen und haben auch schon über Inklusion gesprochen, natürlich.
Ach,
und über deinen Aktivismus, wobei ich festgestellt habe, du bist vom Sozialaktivist in der Betitelung zum Inklusionsaktivisten geworden.
Ja, ich fand Sozialaktivist, das klingt so nach SPD. Das wollte ich nicht.
Ja. Was haben wir denn, ich fange mal ganz oben an. Was haben wir denn in den letzten 5 Jahren erreicht, wenn damals der Titel schon war, die Zeit der Ausreden ist vorbei?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich nicht so viel, wie wir hätten erreichen müssen. Ich bin für mich in vielen Dingen klarer geworden. Und ich glaube, was wir schon erreicht haben, ist, dass die Berichterstattung über Behinderung nicht mehr ganz so klischeebeladen ist, dass Journalistinnen und Medien schon langsam verstanden haben, dass nicht jeder rollstuhlfahrende Mensch an den Rollstuhl gefesselt ist, tapfer irgendein Schicksal meistert oder so, sondern eben genauso das Recht hat, an der Gesellschaft teilzuhaben und teilzugeben. Aber trotzdem haben wir immer noch viel zu wenig Repräsentation von behinderten Menschen in den Medien. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht dann eine Art Backlash wird, dass wir, je weniger das repräsentiert wird, dann wieder die alten Denkmuster kommen und zurückverfallen. Und wir haben Social Media. Und ich glaube, Social Media hat uns schon auch geholfen, an Chefredaktionen vorbei Themen zu setzen, Themen zu spielen und groß zu machen, die dann doch wieder medial aufgegriffen werden von den klassischen Medien, weil sich einfach Mediendynamiken geändert haben. Und ich beobachte ganz subjektiv, ich habe ja auch einen Podcast, der im Aufzug heißt, dass wenn ich Leute einlade, dann kommen die auch. Weil die das Gefühl haben, den kenne ich doch. Den habe ich doch schon mal gesehen, schon mal gehört. Und ich glaube, das wäre ohne soziale Medien nicht so einfach gewesen.
Mhm. Was hat dich denn bewogen, jetzt aufs Digicam zu kommen?
Also erstmal finde ich es wichtig, die Leute zu unterstützen, die sich auf den Weg gemacht haben, das Thema Inklusion ernst zu meinen und es eben nicht als One-Hit-Wonder, wie es 2018 ja auch hätte sein können, sondern eben auch zu bestätigen, ihr seid am Thema dran geblieben, Dinge haben sich verändert, ihr habt was gelernt, ihr habt was verstanden und jetzt sind es neue Fragen. Und wie, ich habe mich auch verändert und auch weiterentwickelt und wie können wir jetzt hier ab dem Zeitpunkt weitermachen, um es quasi immer wieder voranzutreiben. Und ich bin grundsätzlich jemand, der sich auch stark für Innovation interessiert.
Kannst du dir vorstellen, dass die ein oder andere, der oder eine andere hier gedacht hat, oh Gott, der Raul jetzt kommt und der nimmt kein Blatt vor den Mund, das wissen wir. Was wird er wohl sagen? Oder wird er was über uns sagen? Oder unsere Entwicklung in den letzten Jahren dazu? Kannst du dir schon vorstellen wahrscheinlich, ja?
Ja, aber auch da sehe ich jetzt in DATEV keinen Gegner. Also, oder Gegnerin, ne? Das ist, wir wissen, wie der Markt funktioniert. Wir wissen, wie Kapitalismus funktioniert. Und da sehe ich momentan andere Menschen in der größeren Verantwortung für Inklusion und so weiter zu sorgen. Solange DATEV das Thema im Hiring und so ernst nimmt und auch in der Produktentwicklung ernst nimmt, da denke ich einfach so, okay, da hätte ich jetzt andere mit anderen Firmen größere Probleme. Ja? Mhm. Und es bringt ja auch nichts, immer nur zu meckern. sondern eben auch neue Gedanken mitzugeben. Das war heute mein Versuch, auch zu sagen, dass in Behinderung auch eine Kraft steckt, eine Kraft der Innovation, der Resilienz, der Authentizität. Und das übersehen wir, glaube ich, sehr häufig. Und ich glaube, dass Firmen, die von Innovation leben und Innovation machen, davon profitieren würden, das auch nochmal so zu sehen. Wenn man etwas für behinderte Menschen entwickelt, ist es automatisch für alle anderen Menschen auch besser.
Wie siehst du es denn? Du hast in der Keynote sehr viel menschliche Aspekte angesprochen, im Miteinander, in der respektvollen Begegnung. Und dann hast du ein Beispiel gebracht, was ja viel mit Technik zu tun hat. Am Beispiel der Hörgeräte. Also wo sind wir denn mit Blick auf Technologie? Sie wird den Menschen in der Haltung nicht verändern. Aber was siehst du da kommen? Also ist KI für dich wirklich ein Katalysator zum Beispiel, um das Leben deutlich leichter zu machen, sowas wie Inklusion auch zu unterstützen? Oder ist es dann doch die alte Illusion von Technology will save us und die ist ein bisschen zu groß?
Ja, also Technology won't save us, sondern es sind immer die Menschen, wie sie sie einsetzen und nutzen, die uns entweder retten oder zerstören. Also es ist wie jede Digitalisierung oder jede Technologie, die kann zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden. Und ich merke, habe ich neulich so aus Spaß, einfach so, ich probiere gerne Dinge aus, habe ich mir halt einen Chatbot zusammengeklickt. Ich kann nicht programmieren. Also ich habe mir einen Chatbot zusammengeklickt und mit OpenAI einfach so ein bisschen rumgespielt und dann einfach der KI erzählt, wer ich bin, was ich mache. Und dann gesagt, und jetzt schreibt mir einen Antrag für die Krankenkasse. Für folgendes Hilfsmittel. Und dann habe ich diesen Text genommen, meinem Arzt gegeben zur Unterzeichnung und das PDF unverändert der Krankenkasse geschickt. Und ich habe es bekommen. Die KI hat mir bei meiner Krankenkassenantragsphobie geholfen, einfach so mit dem geringsten Aufwand, den ich je hatte beim Antrag stellen, das zu bekommen, was ich glaubte, was mir zusteht. Und das Gleiche können wir auch mit Bürgergeldanträgen machen oder mit Bildungsgutscheinen, wo gerade die Menschen, die vielleicht am meisten abgehangen sind in der Gesellschaft, vielleicht sogar neue Zugänge bekommen, wenn wir sie befähigen. Und natürlich ist es ein Privileg, ob ich den Pro-Account von OpenAI habe, aber vielleicht brauche ich den noch nicht mal. Ja, es ist interessant. Also natürlich möchte ich nicht, dass die KI unser Land regiert. Ich möchte auch nicht, dass die KI entscheidet, wer angestellt wird. Aber ich glaube, sie kann uns dabei helfen, Dinge zu durchdringen, die komplex sind. Und man muss es immer gegenprüfen, gar keine Frage. Und manchmal sitze ich da und konsumiere Medien und finde es faszinierend, wie schnell alle TikTok hassen. Ne, so einfach so, weil es böse. Und dann frage ich mich, aber ist Instagram nicht genauso böse? Also, so, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, wir finden es einfach nur böse, weil wir das nicht verstehen, wie es funktioniert. Wir haben selber keinen TikTok-Account. Wir finden es komisch, dass unsere Kinder alle auf TikTok abhängen. So, aber wenn wir uns damit mal beschäftigen würden, dann sehen wir auch die Faszination in solchen Technologien, die man, wie gesagt, zum Guten wie zum Schlechten einsetzen kann. Aber das, was die konservativen Medien schreiben, FAZ und Co., ist, glaube ich, mehr von Angst geprägt als von Neugier.
Da ich ja hier auch ein Porträt gemacht habe über dieses DigiCamp, wo ja Leute aus allen Ecken zusammenkommen, wo Externe zugelassen sind, um auch bei dem Transformationsprozess, der hier intern stattfindet, zuhören, mitreden zu können oder auch Impulse reinzubringen. Wie siehst du denn die Relevanz von solchen, vielleicht, wenn man so will, vielleicht Begegnungsdialogplattformen für unerwartete Begegnungen?
Ich nenne es ganz gerne Schicksalsgemeinschaften. Also auch Schicksal ist ja so ein negativ belegtes Wort, aber ich meine es gar nicht als negatives Wort, sondern einfach so, ich habe keinen Einfluss, wer noch da ist. So, das ist Schicksal. Ne? Wenn ich Straßenbahn fahre, habe ich auch keinen Einfluss, wer noch Straßenbahn fährt. Und diese Schicksalsgemeinschaften sind großartige Gelegenheiten, neue Impulse zu bekommen. Ich kann mich in mein Gegenüber in der Straßenbahn verlieben, was oft passiert, ja? Oder in der Disco, ja, ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und das Einzige, was uns in dem Moment verbindet, ist das gemeinsame Interesse, entweder von A nach B zu kommen oder zu feiern. Und wir brauchen viel mehr diese Schicksalsorte, wo wir nicht beeinflussen können, wer noch da ist. Und so ein Digicamp, wo eben auch Externe zugelassen sind, wo es noch nicht mal Zwang ist, dass man vor Ort sein muss, sondern eben auch virtuell dabei sein kann, ist ja eine großartige Gelegenheit, diese neuen Impulse zu bekommen. Setzt eine gewisse Neugier voraus. Ne? Also es gibt ein Programm und dann wähle ich mir irgendwas aus und meistens wähle ich das aus, was mich sowieso schon interessiert. Also ist Schicksal begrenzt. Aber wie geil wäre das, wenn ich einfach so random, zufallsmäßig zusammengewürfelt werde und hast du dann Vortragsredner, der redet über Drachenfangen und KI oder Steuern, keine Ahnung. Und dann stehst du da und denkst so, what the fuck? Aber nach einer Stunde hast du verstanden, was Drachenfangen mit Steuern zu tun haben. Ich bin immer noch neugierig. Ich hoffe, ich kann das im Nachhinein noch herausfinden, was damit gemeint war. Aber das hat mich wirklich gecatcht. Ja. Ich dachte, ja, das hätte ich mir jetzt echt gerne angeguckt. Aber leider war das die parallele Session.
Ja, dafür haben vielleicht Leute auch gedacht, bei Innovation und Inklusion hätte ich auf was ganz anderes getippt.
Ja, und vor allem da, also das ist ja auch so ein Buzzword. Aber trotzdem, das ist, was ich auch gerne sagen würde. Mir ist es wirklich wichtig, das authentisch zu machen und nicht sowas runterzulabern. Ich habe seit 20 Jahren diesen Aktivismus und nach 7 Jahren habe ich gemerkt, ich kann mich selber nicht mehr hören. Ich sage immer das Gleiche und ich weiß, wo die Leute lachen. Und inzwischen habe ich, so ähnlich wie du, so ein digitales Tablet, wo ich dann einfach nur noch Stichpunkte drauf habe. Und dann rede ich, wie ich das in dem Moment fühle. Und das kann gut oder schlecht sein, aber das müssen dann die anderen entscheiden.
Also ich glaube, man hat gespürt, dass es eine Keynote, wenn ich das mal so sagen darf, aus dem Herzen war. Und davon bräuchten wir jede Menge mehr, über ganz viele Themen.
Voll.
Und ja, schön, dass du da warst. Schön, dass du dir auch hierfür nochmal Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Episode ist Teil der Podcast-Serie Das DATEV Digicamp Staffel 2 – Organisationales Lernen Next Level. Den Link zur kompletten Serie findet ihr auf Wunsch in den Shownotes.